Unternehmer-Jam-Session.
Schoro für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich sehe die Gründungslandschaft wie einen Stummfilm und liefere mit meinem Podcast die Untertitel. Mit dieser Hip-Hop-Referenz angelehnt an den Stuttgarter Rapper Max Herre, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Diese Folge bildet den Startschuss zu einem Double-Feature von Stuttgarter Unternehmensgeschichten. Streng genommen sind es gar keine Stuttgarter Unternehmensgeschichten. Ich sage immer nur, ich fahre nach Stuttgart, wenn ich die jeweiligen Franchise-Geber besuche, weil ich mich dann nicht immer erklären muss, wo der Fellbach und wo Nagold sind. Denn konkret geht es um die beiden Franchise-Systeme Gelebre mit Sitz in Fellbach und nächsten Freitag geht es um das Franchise-System MC Shape mit Sitz in Nagold. Warum gerade heute das Franchise-System Gelebre? Heute, wenn diese Folge erstmalig erscheint, ist der 17.02.2023 und an diesem Tag eröffnet Gelebre seinen 9. Standort und zwar in Frankfurt. Und damit herzlichen Glückwunsch und ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg an den Franchise-Partner Lukas. Und im heutigen Real Talk haben wir den Gründer und Franchise-Geber von Gelebre, Corrado, zu Gast. Und Corrado wird uns seine sehr, sehr spannende Unternehmensgeschichte erzählen, die von ganz, ganz, ganz viel Leidenschaft und Detailverliebtheit im positiven Sinne geprägt ist. Also freut euch auf den Real Talk mit Corrado und wir hören uns dann ganz kurz im Outro nochmal wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ich bin hier in Stuttgart, nicht ganz, in Fellbach bei Stuttgart. Bei dem wundervollen Unternehmen Gelebre, ich spreche es wahrscheinlich immer sehr falsch aus.
Aber sehr bravissimo, Gelebre.
Das klingt deutlich geiler auf jeden Fall, als wenn ich es sage. Und Corrado sitzt mir gegenüber, wir sind hier in seinem Noch-Office. Wir ziehen wir ziehen, guck mal, so spreche ich schon.
Ja,
wir,
das
wir.
Ist richtig.
Da könnt ihr schon merken,
du hast,
ja.
Du hast einen ganz wichtigen Part dazu beigetragen, dass wir bald umziehen.
Danke, danke. Aber ich bin schon so verbunden mit dem Unternehmen, dass ich in der Wir-Form spreche. Also wir ziehen ja bald um in neue Räumlichkeiten. Und darüber wollen wir jetzt aber vielleicht gar nicht so im Fokus drüber sprechen, aber vielleicht auch doch, warum wir umziehen. Weil Corrado mit seinem Unternehmen eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte hat. Und genau darüber wollen wir nämlich sprechen. Einmal schauen, wie kam er überhaupt dazu in die Selbstständigkeit und wie kam es dann zu diesem wunderbaren Unternehmen und zu dem Punkt, wo es jetzt ist und was sind vielleicht auch so die Zukunftspläne. Wir werden in einer zweiten Folge, vermute ich mal, nochmal das Franchise-System im Detail vorstellen. Gerne. Das machen wir aber separat, weil das so cool ist. Dem System muss man eine ganze Folge widmen. Jetzt geht es um die Gründungsgeschichte und ich freue mich, dass du da bist.
Ich danke dir, mein Lieber. Ja, schön, dass du in der Weltstadt Fellbach angekommen bist. Ja?
Genau. Man muss ja auch sagen, ich bin ja eigentlich da. Ich bin ja zu dir gekommen. Ich lasse mich ja immer einladen. Und vielleicht einfach mal, um reinzukommen. Wie kam es eigentlich grundsätzlich dazu, dass du gesagt hast, ich möchte mich selbstständig machen? Und was waren so die Stationen bis hierher dann?
Boah, ich glaube, das ist etwas, was irgendwie schon in der Kindheit anfängt. Ja? Also man hat natürlich als kleiner Junge Träume und Visionen fürs Leben, geht dann Schritt für Schritt vorwärts und irgendwie merkt man dann, ob man sich in die richtige Richtung bewegt oder auch nicht. Und somit, sage ich jetzt einfach mal, habe ich immer so ein bisschen meine eigenen Gedanken gehabt, meinen persönlichen Wunsch, ja, etwas der Gesellschaft zurückzugeben beziehungsweise was zu bewegen. Und das ist in vielen Firmen mit Sicherheit machbar, aber ich habe da so ein bisschen meinen eigenen Kopf gehabt und somit habe ich versucht, ich bin selbstständig, seitdem ich 18 Jahre alt bin und habe erst in der Dienstleistung angefangen und über die Dienstleistung immer mehr diesen unternehmerischen Charakter auch aufgebaut, weil es ist zwischen der Vision, Unternehmer zu sein und Unternehmer-Dinge zu tragen, ist wieder was anderes. Und so ist man dann Schritt für Schritt weitergegangen.
Hast du eigentlich mal irgendwo angestellt gearbeitet oder tatsächlich gar nicht?
Tatsächlich nur in meiner Ausbildung.
Okay, du hast eine Ausbildung gemacht?
Ich habe eine Ausbildung gemacht als ursprünglich im Handwerksbereich, als Mechatroniker damals.
Okay.
Und bin dann sofort im Bereich Dienstleistungen mal reingerutscht, bin dann rekrutiert worden bei einer Vertriebsfirma und irgendwie hat mich immer beides fasziniert. Das Handwerkliche und das Sprechen über etwas. Ja.
Okay.
Und so ist man dann weitergegangen. Ich habe meinen Gesellenbrief aber nie aufgemacht.
Okay. Aber du hast ihn theoretisch.
An dem Tag, als ich es bekommen habe, gesagt, okay, ich werde es nie brauchen, weil ich werde das, was ich erlernt habe, werde ich das Beste daraus ziehen und werde mein eigenes daraus machen.
Ne? Okay. Aber hat man den Gesellenbrief nicht mal im Businessplan drin? Ne? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich glaube nicht.
Sehr gut. Und was hast du dann vertrieblich am Anfang gemacht?
Also nein, vertrieblich bin ich damals reingerutscht in das Thema Network Marketing. Da hat man natürlich eine Welt aufgegangen für mich als junger Mann, wo man kapiert hat, wenn man ein gutes Produkt hat und es gut präsentieren kann, dass man damit wirklich Menschen bewegen kann. Und das habe ich damals am Anfang mitgenommen. Irgendwann habe ich natürlich gemerkt, ich muss über ein Produkt reden, was wirklich in meinem Herzen schlummert und wo mein Herz schneller schlägen lässt. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, okay, ich muss da jetzt irgendwo einen Cut machen. Ich habe vieles gelernt im Vertrieb und wie man Produkte aufstellt, präsentiert. Aber jetzt will ich halt über Dinge sprechen, die mich wirklich bewegen. Und habe mich dann rausgezogen und habe dann mit dem Thema Kaffee ganz stark angefangen. Mich ausbilden lassen als Kaffeologe bei den Plantagen gewesen. Und es war immer eine große Leidenschaft von mir, das Thema Kaffee auszubauen, aber gleichzeitig das zu zeigen, was ich in der Kindheit erlebt habe, und das ist meine Heimat Sizilien, ja, und deswegen wollte ich schon immer eine Brücke von Sizilien in die Welt praktisch aufbauen und man ist dann praktisch da weitergegangen.
Okay, und dann ging es wie weiter? Du hast ja nicht gleich Ladenlokale eröffnet.
Nein, also grundsätzlich bin ich immer eine Persönlichkeit gewesen. Ich wollte immer erst richtig Bescheid wissen, bevor ich über irgendetwas gesprochen habe. Deswegen habe ich mich im Café erstmal richtig ausbilden lassen und haben natürlich ein Kaffeeunternehmen gegründet. Das war der erste Step im Bereich Dienstleistung. Das heißt, wir haben Barista ausgebildet als erstes, haben natürlich Kaffee dann produziert mit einem kleinen Röster. So hat das Ganze angefangen. Und das war aber für mich immer der erste Step. Die Leute haben gedacht, okay, Corrado ist jetzt bei den Röstern angekommen und da ist er jetzt, der wird jetzt Röster für ein Leben lang. Und darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ging es eigentlich darum, mit dem, was wir anbieten, in erster Linie Kaffee. Kaffee ist für mich etwas Emotionales. Es ist nicht nur Geschmack im Mund, sondern es ist der Moment, wo man in Italien klassisch an der Bar Menschen trifft, zusammenkommt, dieses Zusammenlachen, ne, diesen Moment genießen, diesen den Espresso, hey, ciao, come stai, tutto bene, a posto, bene, ci vediamo dopo. Ne, also diese ganzen Geräusche. Und das hat mich als Kind schon immer fasziniert. Für mich bedeutet das Kaffee ein Moment, wo man genießt, wo man zur Ruhe kommt, wo man Menschen trifft, wo man sich in die Augen schauen kann. Und das wollte ich immer ausbauen. Und das war mir klar, dass ich das nicht als Röster, als Kaffeeproduzent erreiche, sondern ich wollte Orte schaffen, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen gemeinsam genießen, lachen, ja, sich austauschen, was Neues ausprobieren können. Und idealerweise können sie diesen Moment, den sie dort erleben, auch wieder mitnehmen, weil sie dann Artikel kaufen, weil sie Boxen mit nach Hause nehmen und diesen Moment zu Hause oder wo auch immer sie sind, auch weiterleben können. Von daher war es für mich immer klar, ein Konzept aufzubauen, was ich duplizieren kann. Und das war damals nur der erste Step. Und so musste ich aber, weil man muss mit kleinen Schritten vorangehen und irgendwann werden die Schritte zwar immer größer, aber man muss ja irgendwo anfangen. Deswegen mit Kaffee habe ich angefangen und heute sehen wir weiter.
Ja, also du hast dann quasi von Anfang an die Vision gehabt, das Celebre so zu haben, wie sie jetzt ist. Wobei das ja jetzt noch nicht zu Ende. Entwicklung
genau,
geht bei dir ja immer
richtig,
weiter. Aber hast dann für dich gesagt, okay, ich möchte aber eigentlich jeden Prozessschritt erstmal lernen, bevor ich dann
es ist wirklich... Basis und Fundament ist etwas, was man aufbauen muss, weil erst wenn die Basis da ist, kann man weitermachen. Und selbst wenn man irgendwie im geistlichen Auge irgendwie so einen riesen Wolkenkratzer sieht, so muss man tatsächlich anfangen, die Basis dafür zu schaffen. Und das war für mich in erster Linie dieses Thema Dienstleistung. Das heißt, wie biete ich die Dienstleistung an? Ich habe ein gutes Produkt, ob es jetzt Kaffee ist oder ein anderes Getränk ist oder vielleicht auch ein Foodartikel. Das heißt, wie kann ich es so anbieten, dass es losgelöst von einer, also mit einer, ausschließlich mit einer bestimmten Person funktioniert? Welche Systeme brauche ich? Was muss ich überall alles gewährleisten, damit ich konstant dieselbe Qualität mit unterschiedlichen Persönlichkeiten auch duplizieren kann? Und das hat bei uns damals beim Kaffee angefangen. Und wir haben hin und wieder mal einen weiteren Artikel mit dazu gepackt, einen Food-Artikel, weil auch da, das war mir schon immer bewusst, dass ich mit Kaffee allein schwierig, wirklich ein Riesenthema aufzubauen. Weil erstens grenze ich schon mal die ganz viele Persönlichkeiten aus. Es gibt zwar viele Kaffeetrinker, Kaffee ist ja ein Wahnsinnsartikel, aber nichtsdestotrotz trinkt nicht die ganze Welt Kaffee. Und deswegen war es mir schon klar, dass ich andere Produkte brauche. Und vor allen Dingen, wenn wir, ich sag mal, ins Zentrum einer Stadt wollen, ins Herzstück wollen, brauchen wir natürlich mehr als nur einen Artikel, um die Mieten und alles, was da ist, natürlich auch halten zu können. Und deswegen kamen dann Schritt für Schritt andere Produkte dazu, bis wir dann ein schlüsselfertiges Konzept hatten, was wir duplizieren können.
Ja, wie lang war so der Prozess, wie lange hat das gedauert? Also wenn du jetzt selber sagst, du bist so als Kaffeeröster eingestiegen oder haben wir erstmal gedacht, Corrado ist jetzt Kaffeeröster, bis hin dann zur Eröffnung des ersten Celebre-Standortes in Stuttgart. Über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Wir sprechen von einem Zeitraum von zwischen 5 und 6 Jahre, ne, von den ersten Schritten bis zum Probieren, im mobilen Probieren. Wir haben ein Konzept damals entwickelt, wo wir unser System mobil in Kaufhäusern probiert haben, bei Festivals oder auf Messen probiert haben. Das Ganze einfach immer runder, immer systematischer gemacht und haben dann, circa 5 Jahre danach den ersten offiziellen Store dann auch eröffnet und den wir jetzt dann auch mit einer sehr hohen Geschwindigkeit duplizieren. Ja.
Was du so nebenbei gerade ein bisschen gesagt hast, finde ich so spannend, das habe ich auch schon in so vielen Podcast-Folgen gesagt und auch von anderen gehört, dass es wichtig ist, gerade jetzt in der Gastronomie, aber generell, wenn man mit Produkten zu tun hat, mal vom auf dem Papier wegkommen und mal in den Test, wirklich in den Markttest reinzugehen.
Klar.
Und zwar vor allem, weil du hättest ja auch gleich, es gibt ja genug Verrückte, die mieten gleich irgendwie Ladenlokale für 15.000 Euro an und sagen, wir machen dann da den Markttest. Kann gut gehen, kann aber auch relativ teuer sein.
Hätte ich mir damals auch zugetraut, aber ich habe für mich gespürt, das ist nicht der richtige Weg.
Aber du hast ja ganz spannend gemacht. Du hast gesagt, ich habe das erst mobil angeboten, bist in ein Einkaufszentrum reingegangen und hast da deine Produkte quasi.
Ganz genau. Es ist immer so, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir digital ganz viel künstlich aufbauen können. Ja, wir können wunderschöne Präsentationen aufbauen, wir können Renderings von Läden aufbauen und es sieht alles immer auf den ersten Blick mega aus. Aber dann sind es die Kleinigkeiten, die dafür sorgen, ob der Kunde reinkommt, ob der Kunde, wenn er drin ist, auch das erlebt, was man sich vorgestellt hat. Ob die Arbeitsabläufe innerhalb einer Theke, ne? Ich meine, die Theke kann ja wunderschön designt sein, aber ist es die richtige Theke, wo ich mit wenig Mitarbeitern so viel Kunden wie möglich zufriedenstellend auch bedienen kann? Das sind alles Dinge, die man testen muss und die man sich erarbeiten muss. Ja? Und wir haben damals in der Anfangsphase, wo wir mit unserem mobilen Konzept aufgebaut haben, es gab ein Center, da standen wir, da wollte das Center-Management, hat gemeint, ja, hier direkt vor den Aufzügen, das ist so zentraler Punkt, wo alle vorbeikommen, die Kunden, die sehen euch da und das ist der richtige Ort, wo ihr was machen könnt. Und dann habe ich gesagt, wir machen eins, unterschreiben einen 6-Monat-Vertrag und bleiben 3 Monate an einem Ort und 3 Monate an dem anderen Ort. Das ist dieselbe Stelle, nur einmal nach vorne geht, ne? Also wir so praktisch Richtung Eingang und Ausgang und einmal Richtung diese Kreuzung, wo die ganzen Aufzüge waren, wo sich irgendwie die Straße gekreuzt haben. Und es war dann so, wie ich es irgendwie geahnt habe, dass wenn uns die Kunden von Weitem schon wahrgenommen haben, wir dort mehr Umsatz machen werden, wie an diesem Ort, wo sie uns für einen kurzen Augenblick sofort zwar sehen, aber nicht die Zeit haben zu entscheiden, weil es einfach so schnell ist. Mhm. Und wir haben
Ja, das kenne ich ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das kenne ich tatsächlich, weil ich ja auch Konzepte betreue, Immergrün beispielsweise, die viel in Einkaufszentren unterwegs sind. Und es ist immer gefährlich, diese Standorte, auch eingeschobene Ladenlokale, wir sind direkt am Eingang, sind immer relativ teuer und auch heiß begehrt, weil jeder denkt, boah, da werde ich ja gesehen ohne Ende. Ja, ja. Jeder läuft da dran vorbei, aber das ist genau das Thema. Jeder läuft da dran vorbei. Richtig,
jeder läuft da dran vorbei mit 1000 Gedanken, mit 5000 Eindrücken, die man in diesem ersten Moment dann bekommt. Es ist wichtig, dass man gesehen wird und dass man vor allen Dingen lange und oft gesehen wird. Weil es gibt einfach Dinge, die ich meine, in erster Linie will ich Menschen im Herzen erreichen und nicht im Kopf, aber trotzdem, also es gibt ja einen Gedanke, Mensch, habe ich jetzt Lust auf einen Kaffee? Ja, ist ach, vielleicht nachher.
Ja,
und
genau.
Wenn man immer und immer wieder bei den Menschen irgendwo auftaucht, dann werden sie sich irgendwann mit dir beschäftigen. Das ist irgendwie viel, viel, viel wichtiger. Aber da haben wir ganz viel Experience gezogen, wo wir gemerkt haben, auf was es ankommt, und das, ich meine, dieser Prozess ist ja heute nicht zu Ende, sondern wir lernen ja auch heute mit jedem Standort, wo wir aufmachen, lernen wir immer mehr dazu. Ja,
ja, das wollte ich auch noch sagen. Also bei dir ist es ja tatsächlich so, also ein Learning auf jeden Fall schon mal, Produkte testen.
Ja.
Und das zweite, eine wesentliche Erkenntnis, ich meine, das erlebe ich natürlich häufig, aber bei dir ist das so omnipräsent quasi, dass du immer dran bist, die Produkte weiterzuentwickeln.
Immer.
Und das ist ja, du hast mich gestern gefragt, ob ich die aktuelle Präsentation habe von euch. Da weiß ich gar nicht, weil die ändert sich ja immer so schnell. Da weiß ich immer nie, ob ich die aktuelle habe. Aber das ist ja gerade wichtig und richtig, dass die Produkte wirklich immer angepasst werden.
Ich sage jetzt nicht, dass sich bei uns Produkte täglich ändern, das nicht, aber wir arbeiten täglich an unseren Produkten. Und bis wir dann eine Entscheidung treffen und dann Dinge dann auch wirklich duplizieren, es ist immer ein Prozess. Aber wir müssen immer anpassen, weil es gibt, wie gesagt, in der Theorie Dinge, die wir zwar irgendwo besprechen, erarbeiten und dann auch umsetzen, aber die Praxis zeigt uns einfach, dass wir, wenn wir besser werden wollen, einfach Dinge immer und immer wieder neu bedenken müssen. Es gibt auch Produkte oder Kategorien, die einfach für einen bestimmten Zeitraum richtig sind und dann einfach diese Weiterentwicklung brauchen, damit sie im Markt standhaft sind.
Ja, und dann hast du 2019
Ende
den ersten Stand in der Schulstraße hier in Stuttgart.
Wir sind
in Stuttgart, aber
der
in
hätte
Stuttgart.
Eigentlich Anfang 19 aufgemacht werden sollen und hat alles dann noch durch Bau und Nutzungsänderungen und hast du nicht gesehen, hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ja.
Dann
und
endlich eröffnet, dann kam Corona.
Dann endlich eröffnet und wir haben eröffnet und wir sind wirklich überrannt worden. Das war unglaublich, was für ein Gefühl. Und das ging einfach so schnell, ja, dass die Menschen wirklich sofort kapiert haben, was wir anbieten, was wir zeigen wollen. Man hat die Früchte sofort gesehen. Und dann kam, wenige Monate später, kam dann natürlich Corona.
Ja, ja, was tendenziell suboptimal war, um so zu formulieren. Aber man muss ja sagen, ihr seid tatsächlich relativ gut durch die Krise durchgekommen.
Sagen wir es mal so, es hat in mir, also in mir persönlich, gewisse Dinge ausgelöst, die mich als Charakter schon immer geprägt haben. Ich war quasi, ich habe aufgemacht und es war ja ein Riesenschritt. Wir haben endlich diesen Store eröffnet. Es ging los und man ist ja da emotional schon irgendwo am Limit, ja, weil man gerade in den ersten, ich sage es mal, 4, 5 Monaten, 6 Monaten, wenn man ein Konzept aufmacht oder allgemeine Aktivität übernimmt, da muss man richtig ne, ranklotzen. Man muss ja wirklich überall dabei sein und machen und tun und alles andere ist einfach irgendwie ein bisschen, das ist, glaube ich, ein Irrglaube.
Ja.
Aber in dieser Phase, in dieser emotionalen Phase kam dann Corona und dann kam eine noch größere Herausforderung, weil man wurde einem der Fußboden ja unter den Füßen weggerissen. Und dann ist in mir ein Hebel ausgelöst worden, wo ich gesagt habe, Corrado, wenn du jetzt die richtigen Entscheidungen triffst, wenn du es jetzt packst, dann bist du unaufhaltsam. Das war diese Herausforderung, dieser, ich muss es jetzt schaffen, nicht wegen diesem einen Konzept, weil, mein Gott, dann fängt man halt wieder irgendwie an, sondern wenn ich dieser Herausforderung jetzt gewachsen bin, dann weiß ich, dass ich was richtig Großes machen kann. Und das geht natürlich nicht alleine. Man braucht ja ein Team, man braucht ja Persönlichkeiten, Menschen, Säulen, auch die einem da unterstützen und diese Vision tragen. Aber wir sind, ich sage jetzt einfach mal, mit sehr großen Herausforderungen dann als Sieger durch die Corona-Phase gekommen, weil wir gemerkt haben, dass das, was wir erarbeitet haben, voll und ganz den Zeitgeist auch trifft im Sinne von, Wir wissen, was notwendig ist, damit unser Konzept in stark frequentierten Lagen also duplizierbar ist. Das heißt, wir sprechen von Artikeln, die hauptsächlich auf die Hand funktionieren. Ich habe immer gesagt, unsere Produkte müssen, das war vor Corona, zu 100% auf die Hand funktionieren, weil wenn wir in die großen Städte wollen, werden wir sowieso viel zu wenig Sitzplätze haben, dass wir alle bedienen können. Und wenn wir große Umsätze fahren wollen, müssen unsere Produkte schnell auf die Hand funktionieren, trotzdem ein Erlebnis schaffen, trotzdem die Kunden nicht nur im Kopf, sondern wirklich im Herzen auch begeistern und mitnehmen. Und das hat uns in Corona-Zeit natürlich auch geholfen, weil wir da konstant unseren Umsatz nach und nach dennoch ausbauen konnten.
Ja, das ist echt wirklich Wahnsinn, wie Umsätze sich entwickelt haben in Corona-Zeiten. Aber du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, dir war es ja ganz wichtig jetzt bei der Konzeptionierung schon, dass den Celebro-Moment, dass man den mitnehmen kann.
Ja, richtig.
Deswegen, und das kam euch ja definitiv zugute.
Absolut.
Das war die mega Planung von tauglich war.
Ganz genau.
Und du hattest ja, ich weiß nicht, ob es droppen darf hier, aber du hast ja noch eine andere Herausforderung, das hast du mir gestern erzählt. Mhm. 2 Tage vor Eröffnung ist auch dein Sohn auch geboren.
2 Tage vor meiner Eröffnung ist mein Sohn auf die Welt gekommen, genau. Ja, also. Ich war mitten in der Baustelle. Und dann ging's los, ja. Dann ging's los. Natürlich emotional ist mein erster Sohn, aber mein drittes Kind. Und das sind dann schon Momente, die man wie so im Rausch erlebt, ja, wo man natürlich eine Wahnsinnsfreude hat, dass das Kind eigentlich da ist. Auf der anderen Seite hat man jetzt so viele Jahre, so viele Monate darauf hingearbeitet, auf diesen Moment der Store-Eröffnung, so viel Geld auch investiert und jetzt muss man voll in die Vollen gehen, ja, für alle Beteiligten, für die Familie, als auch fürs Business, also Businessmodell. Schlafen war natürlich dann in dieser Zeit
wenig bis gar nicht.
So sieht's aus.
Okay, du hast gestern erlebt, wie ich mit wenig Schlaf auskomme.
Du warst sehr ruhig gestern.
Ich war sehr ruhig.
Du hast durchgehalten.
Ich habe durchgezogen.
Genau.
Zu dem Zeitpunkt war dir aber schon klar, dass du ein Franchise-System daraus machen möchtest?
Vom ersten Moment. Ich bin in die Mietverträge und allem, was ich gemacht habe, bin ich mit der Idee reingegangen und eigentlich mit einem Konzept, was ich duplizieren wollte. Es war von dem ersten Moment klar, dass wir daraus ein Franchise machen.
Hast du da Vorbilder irgendwie? Wie kam der Bezug zum Franchise? Also du hättest ja auch sagen können, ich mache Filialen oder was auch immer.
Ja, also Vorbilder natürlich. Es gibt große Franchise-Modelle, man kann sie belächeln, man kann sagen, das ist alles Vergangenheit, ist es nicht. Also ich nehme jetzt einfach mal der große Klassiker, McDonald's ist für mich ein Franchise-System. Ich meine, das Wort Franchise ist irgendwie durch diese Marke natürlich auch groß geworden. Und was mich immer fasziniert an diesem System ist, dass sie es schaffen, einfach weltweit ein Riesenpublikum anzuziehen. Und man hat das Gefühl, es ist immer noch dasselbe McDonald's und dabei verändern die sich jedes Jahr und schrauben jedes Jahr am Marketing, an Produkten und schaffen es einfach immer und immer wieder on point zu sein. Und das ist natürlich ein Riesenvorbild zu sagen, okay, man darf sich nie immer ausruhen auf das, was man geleistet hat und egal wie hoch der Bekanntheitsgrad ist, man muss weitermachen, man muss sich anpassen, man muss die Bedürfnisse der Gesellschaft für diesen Moment muss man treffen, erfüllen und die Menschen gewinnen für das, was man anbietet. Das heißt, man muss hinhören, man muss hinschauen und man muss immer wieder vom eigenen, ich sage jetzt mal, von der eigenen Art zu denken, muss man runter und man muss einfach die Sachen anpassen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, der erste Franchise-Partner war der Franchise-Partnerin, ne, mit Schorndorf.
Genau, der erste offizielle Franchise-Partnerin, genau, war Schorndorf, war eine kleine Filiale.
2020 meine ich, ne?
Das war direkt wenige Monate nach der ersten Eröffnung.
In der Pandemie dann,
in der Pandemie.
Ja.
In der Pandemie war mutig für beide Beteiligten. Man hat sich in die Augen geschaut und gesagt, okay, komm, wir ziehen das gemeinsam durch. Das ist einfach auch wichtig, dass man oft nicht nur auf dem Papier hinguckt, sondern was steht da, sondern sich die Hand gibt und sich unter die Arme greift und sagt, komm, wir ziehen das durch. Ja, es ist für dich wichtig, weil du wolltest ein Geschäftsmodell beginnen. Wir haben eine Lösung dafür, für uns wichtig, weil wir in dieser Zeit natürlich noch mehr lernen werden, ja, weil wir in einer Zeit duplizieren, die ohnehin schon sehr schwierig ist. Und auch da, wenn wir dort die richtigen Hebel in Bewegung setzen, werden wir daraus Schlüsse ziehen, die uns sehr weit nach vorne katapultieren werden.
Und so, was würdest du sagen, wie weit war das Franchise-Konzept zu dem Zeitpunkt?
Das Franchise-Konzept war so weit gut aufgestellt in Form von Produkte, in Form von Dienstleistungen. Natürlich hat ganz viel Arbeit noch gefehlt im Aufbau des Marketings, alles, was auf den Screens läuft, Thema Kassenduplizierung, damit alles reibungslos überall einheitlich funktioniert. Das heißt, es gab halt einfach viele systemrelevante Dinge, die einfach noch umgesetzt werden mussten. Und das Team musste natürlich lernen, nicht nur für sich, also für den eigenen Kollegen zu arbeiten, sondern für, also Dienstleister zu sein, für jemanden, der an das Konzept glaubt und dieses Konzept investiert und zwar Teil der Familie ist, aber halt nicht jeden Tag im Unternehmen ist. Ja? Also man hat natürlich auch, das Team musste lernen, Verantwortung zu tragen. Und das ist natürlich einer der größten Prozesse gewesen.
Ja. Würdest du bis zu dem Zeitpunkt schon sagen, gibt es irgendwas, was du unterschätzt hast beim Aufbau eines Franchise-Systems?
Oh, unterschätzt ist, also dafür habe ich schon zu viel gesehen. Ja. Es war mir schon bewusst, dass viele Dinge einfach herausfordernd sind. Unterschätzt eigentlich nicht. Was mich halt am meisten berührt, ist, wie wichtig Persönlichkeiten im Unternehmen sind. Ja, das ist einfach etwas, wo man eventuell da so ein bisschen blauäugiger rangeht und sagt, naja, das wird schon irgendwie und mit viel Arbeit ist es getan. Und es ist einfach oft nicht mit viel Arbeit getan, sondern die Arbeit, die man macht, muss dazu führen, dass Ergebnisse hervorgebracht werden. Und das ist einer der Worte, die Sätze, die jetzt immer wieder im Unternehmen gefallen sind in dieser Zeit, ist, wir müssen lernen, Tore zu machen. Es bringt nicht einfach nur ein schönes Spiel hinzulegen, sondern am Schluss geht es darum, Tore zu machen. Und was sind Tore? Ich bin überhaupt gar kein Fußballer. Ich habe mit Fußball eigentlich gar nichts am Hut. Aber es ist ein gutes Bild, weil man kann einen Ball von A nach B spielen und man kann sich hin und her und sagen, ich habe das gemacht und jetzt machst du das weiter und dann kommt es wieder zurück. Aber dann vergisst man, dass es eigentlich darum geht, dass der Kunde reinkommt und der Kunde sagt, wow, und der Kunde sagt, das hätte ich gern, bekommt es in einer hohen Qualität, schnell und hat dabei noch ein Erlebnis, weil darauf setzen wir. Und es muss funktionieren, was wir planen. Ja? Und da ist harte Arbeit zwar eine Grundvoraussetzung, aber die Arbeit muss effektiv, gut strukturiert und durchdacht ausgeführt werden und man merkt dann einfach immer mehr, wie wichtig es ist, dass das eigene Team einfach die Kompetenzen auch ausbauen kann, ja, und mehr dazulernen kann.
Ja, hast du dir Gedanken vorher gemacht, wobei ich vermute mal, du hast dir natürlich gemacht, so wie ich dich kenne, aber was für Menschen du ansprechen möchtest jetzt als Franchise-Nehmer? Also wolltest du ein Konzept schaffen, was auch für sogenannte Quereinsteiger umsetzbar ist, die da einfach Bock auf Gastronomie haben, oder suchst du oder ihr eher einen Gastronom?
Also es ist so, hierzu muss man zwei Dinge sagen. Ich bin Italiener.
Ja.
Und ich bin schon immer damit konfrontiert worden, zu sagen, in Italien kriegst du den besten Kaffee und die besten Kaffeemacher, Kaffeebrüher, Espresso-Zubereiter sind immer die Italiener. Ich habe eigentlich eher immer die Situation gehabt, dass wenn jemand der Meinung ist, dass er sehr viel kann, wenig zuhört und wenig Bereitschaft mitbringt, etwas zu lernen. Deswegen habe ich mir eigentlich, also ich bin nie rangegangen zu sagen, okay, ich brauche jetzt den erfahrenen Gastronom oder den erfahrenen Food-Experten, Kaffee-Zubereiter, sondern da geht es mir eigentlich viel mehr um charakterliche Eigenschaften. Also welche Bereitschaft hat dieser Partner, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen? Weil es gibt einfach in einer Ausbauphase gibt es so viele Dinge, über die wir heute sprechen, die morgen einfach schon nichtig sind, die einfach nicht mehr existent sind, weil man das Konzept schon wieder verändert hat, angepasst hat. Und da muss eine Grundvoraussetzung, eine Bereitschaft da sein, diesen Weg gemeinsam auch anzugehen. Und deswegen sind eigentlich persönliche Charaktereigenschaften von einem Franchise-Partner grundsätzlich mal wichtig und wichtiger wie alles andere. Mhm. Und dann geht es natürlich um Kompetenzen. Ja? Man muss einfach verstehen, als Franchise-Partner ein System anzunehmen, Das kann man aus Invest-Sicht sehen. Also das heißt, ich investiere jetzt, weil es ist ja ein schlüsselfertiges Konzept und die wissen schon, was sie machen. Das ist das eine. Und die Arbeit macht quasi so der Storeleiter. Auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, damit ein System funktioniert, muss eine Grundvoraussetzung da sein, dass im Unternehmen einer da ist, der ein Team zusammenhalten kann, der ein Team auf die richtige Spur bringt, der immer wieder Anpassungen vornimmt. Vor allen Dingen, wenn das System noch am Wachsen ist, muss man natürlich immer gucken, dass man hört, was sagt jetzt der Systemgeber, der Franchisegeber und wie kriege ich das in meinem Team transportiert. Das heißt, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen, die man meistern muss. Und natürlich geht es natürlich auch um finanzielle Aufstellungen. Das ist natürlich auch klar, da guckt man dann auch hin. Aber irgendwie findet man dann im finanziellen Bereich, findet man dann immer irgendwo eine Lösung.
Ja, ja. Und ihr schult ja auch die Franchise-Nehmer sehr, sehr ausgiebig.
Ja, wir schulen sie, wir bereiten sie vor, schulen sie so gut es geht im Vorfeld, versuchen dann aber natürlich innerhalb der Filialen dann viel auszubauen. Wollen da natürlich auch ganz andere Wege gehen. Unser neues Gebäude mit einem großen Ausbildungszentrum, wo wir viel tiefer in die Materie eintauchen können, wo wir den Franchise-Partner und vor allen Dingen die Mitarbeiter, die das System ja tragen und duplizieren, wo wir ihnen eine Plattform bieten, wo sie sich weiter ausbauen, wo sie mehr dazu lernen können, wo sie sich sicherer fühlen, wo sie mehr Wissen aneignen, ja, wo sie einfach auch da, es gibt einfach viele Dinge, die macht man, weil man sie machen muss. Und es gibt gewisse Dinge, die macht man, weil man eine Leidenschaft dafür hat. Und diese Leidenschaft wollen wir natürlich im Unternehmen ausleben. Und wir wollen, dass diese Leidenschaft Raum hat. Weil nur dann ist auch ein Mitarbeiter oder jemand, der im System ist, auch bereit, die extra Meile zu gehen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Wenn es irgendwo zufriedenstellend ist. Weil das Finanzielle ist ja immer eins. Aber man will ja irgendwie was bewegen. Man will ja, soll ja Bock machen. Das ist wichtig. Und da braucht man Raum dafür.
Ja, deswegen ist es auch wichtig. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall so die leidenschaftlichen Franchise-Nehmer, die auch deine Vision mittragen.
Ja.
Das ist ja entscheidend. Nicht der Gastronom, der eingefahren ist, der sagt, ich habe die Produkte jetzt immer so zubereitet, ich würde es gerne auch wieder so zubereiten.
Ich sag mal so, ich glaube, dass man einen riesen Mehrwert hat, wenn Menschen eine Vision teilen und bereit sind, diese Vision zu leben, zu erleben und Teil von dieser Vision zu sein. Und deswegen ist das welches Produkt man dahinter klemmt oder warum man das Produkt auf den Markt bringt, das ist alles zweitrangig oder sogar drittrangig, ja, sondern das sogenannte Why, das Warum tun wir etwas? Was ist es, was wir erreichen wollen, ja? Und willst du Teil davon sein? Willst du mit uns diesen Weg gehen? Ich glaube, dass da eine viel größere Kraft dahinter steckt, wie, hey, wir haben ein Hammerprodukt und probier mal und das haut dich vom Hocker. Und so bietest du das deinem Kunden an und dann verdienst du viel Geld. Ja. Das sind alles Resultate aus Dingen, die vorher stattfinden. Und das hat viel mit Leidenschaft zu tun. Ja.
Absolut. Ja. Und man merkt ja auch, wie du mit Leidenschaft dein ganzes Unternehmen aufbaust. Und wir waren jetzt 2020 stehen geblieben.
Ja.
Dann kam dann ja schon der Schritt zu sagen, wo auch alle erstmal gedacht haben, okay, jetzt dreht er durch. Du kaufst ein Gebäude, hast ja schon gesagt, um eine größere Systemzentrale zu haben, aber auch mit Lager und so weiter. Weil du einfach schon, das finde ich wirklich, wirklich faszinierend an dir und auch völlig richtig, du willst erst Strukturen schaffen, bevor du irgendwas machst.
Ja. Ich will auf jeden Fall immer eine Grundlage dafür schaffen. Und die Grundlage muss immer auf die Zukunft gerichtet sein.
Absolut,
und deswegen,
ja.
Und es ist immer so, leider, wenn man sich mit Menschen unterhält oder Menschen immer mit diesem gefährlichen Halbwissen Dinge betrachten, ja, was machen die jetzt, ja? Und oft ist es so, wenn am Schluss ist es dann allen klar. Ja, das war ja klar, dass das so passiert. Ne?
Klar.
Aber in dieser Zwischenzeit ist man als Visionär irgendwo mit den paar wenigen Persönlichkeiten, die diese Vision teilen, auch irgendwo auf sich alleine gestellt. Ja? Und da ist es diese Kunst, Dinge vorzubereiten, die morgen notwendig sind, damit gewisse Dinge überhaupt entstehen. Und jetzt musst du aber die Leute drumherum erstmal überzeugen, weil es müssen Gelder her, es müssen Persönlichkeiten her, es müssen Abmachungen mit Partnern abgesprochen werden. Und ja, mitten in der Pandemie, mitten wo wir noch, ich sage jetzt mal, mit diesen zwei Filialen dastanden, eine von uns betrieben, eine durch einen Franchise-Partner, zu sagen, okay, wir gehen jetzt die nächsten Schritte, bauen eine eigene Produktion in dem Land auf, wo wir die Produkte herziehen, weil wir dann schneller und sicherer produzieren können und dem System in der Zukunft gerecht werden, weil wir schneller bessere Anpassungen durchführen können, dort eine Investition zu tätigen in dieser Zeit, die Firma umzustrukturieren, andere Partner mit dazu packen, ein Gebäude zu kaufen, wo wir heute noch nicht drin sind, ja, sondern auch da das Ganze noch vorbereiten. Man muss am Anfang, nachdem man eine Entscheidung getroffen hat, die ersten Schritte gehen. Und irgendwann...
Ja, irgendwann verstehen es auch alle.
Irgendwann verstehen es dann auch alle, genau.
Und, aber Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber an der Stelle können wir echt mal einen Dank an die Kronenbank auch sagen.
Ja, absolut.
Weil sie es da in dieser frühen Phase so verstanden hat. Weil man hätte ja echt sagen können, okay, warum muss der denn jetzt ein Gebäude für Summe XY kaufen jetzt? Der
also um es auf den Punkt zu bringen, in einer Zeit, wo die Gastronomie voll am Wackeln war, ja, wo die Hausbanken gesagt haben, wir verstehen nicht, was ihr macht. Habt ihr ein Unternehmen gemacht, Produkte verkauft, jetzt macht ihr ein System, sagen, ja, aber es war doch alles geplant, jetzt sind wir da. Ich sage, ja, das wird schwierig. Kam dann eine Kronenbank zu uns und hat gemeint, Leute, wir sehen, was ihr macht, wir sehen, wie weit ihr jetzt schon seid, obwohl ihr eigentlich noch am Anfang seid. Wir wollen das mittragen und wir sind eure Partner. Ja. Und wo man sich auf Augenhöhe dann auch unterhalten konnte und man irgendwie Wege und Mittel dann gefunden hat, um vielleicht jetzt nicht alles, was man auf Papier gebracht hat, zu realisieren, aber das Fundament aufzubauen. Und wir sehen es jetzt sofort. Also wir sind jetzt Ende 2022 und wie wir aus dem, was wir erhalten haben, viel, viel mehr machen konnten. Und jetzt sind wir aber auch schon wieder dabei, Dinge umzubauen und Dinge aufzustellen, damit wir in ein paar Jahren...
Ja, weil du ja auch, das hast du mir gestern erzählt, ja, aus der Pandemie auch gelernt hast. Nee, gar nicht so stark aus der Pandemie raus, sondern aus der jetzigen Herausforderung wieder mit Ukraine-Krise und so weiter und so fort, mit den ganzen Lieferengpässen.
Ja, ja, brutal.
Dass du gesagt hast, ich muss Abhängigkeiten vermeiden, ich muss größere Bestellungen tätigen, teilweise muss ich gucken, finde ich Ersatzlösungen oder baue ich nicht gewisse Sachen selber auf, lasse ich gewisse Sachen selber produzieren. Da bist du ja immer sehr schnell in der Analyse, was ja schon mal sehr gut ist, was viele ja gar nicht machen, aber du bist auch immer sehr, sehr schnell in der Umsetzung.
Ja, das geht bei mir irgendwie Hand in Hand. Es gibt, ich habe irgendwann mal gelernt, ich weiß gar nicht, ich kenne keinen besonderen Zeitpunkt, aber ich habe irgendwann mal gelernt, dass persönliche Wahrnehmung und Zahlen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, weil, das läuft super. Ja, wenn man mit einem Franchise-Partner spricht, so, und wie läuft ein neuer Produkt? Ja, läuft super. Dann sage ich, okay, hast du mal die Zahlen geguckt? Was heißt denn super? Und da ist die Wahrnehmung für die meisten immer eine andere. Ja, ich habe Partner gehabt, da sage ich, und wie viel habt ihr von dem Artikel verkauft? Oh, ich denke mal ungefähr so und so viel. Dann guckst du in die Zahlen rein, dann waren es nicht mal drei Viertel davon. Ja. Und ich sage, Zahlen lügen nicht. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, gibt es daraus Schlussfolgerungen, sage ich mal. Und dann bist du als Führungspersönlichkeit bist du gefordert und musst daraus Entscheidungen treffen. Ja, und wenn wir sagen, das ist ein Artikel, der richtig Potenzial hat, wir sehen es jetzt in den Zahlen, aber wir haben Lieferengpässe zukünftig, wenn das so weitergeht. Und wenn dann jetzt noch 3 oder 4 oder 5 oder 12 Filialen, wir machen jetzt noch 5 Filialen bis Ende des Jahres noch auf, wenn die auch noch dazu kommen, wo stehen wir dann in 2 Monaten, in 3 Monaten, in 6 Monaten? Und da muss man halt rechtzeitig drüber nachdenken. Und ich sage immer, da ist entweder der Fuß größer als der Schuh oder der Schuh ist größer als der Fuß. Das geht immer in beide Richtungen. Aber man muss halt einfach wissen, welchen Schritt muss ich gehen, damit das morgen auch funktioniert, was man da geplant hat. Und da muss man analysieren, Entscheidungen treffen. Und die haben oft mit Finanzen zu tun.
Ja, genau. Deswegen arbeiten wir auch immer wieder zusammen. Ja,
immer wieder.
Immer wieder. War von Anfang auch bei dir geplant, dass du international gehst mit dem Konzept?
Ja, natürlich, großer Wunsch. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so schnell passiert, weil man, ich bin ja im Schwabenland aufgewachsen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und da hat man eine Sicht zu gewissen Dingen, also die ist ein bisschen anders, die ist ein bisschen konservativer, die ist ein bisschen ruhiger. Und deswegen denkt man immer so, ja, man bringt ein System auf den Markt und dann wartet man ein bisschen und dann geht's weiter. Aber ich habe alles dafür getan, zusammen mit dem Team, dass wir duplizieren können. Und wenn wir diesen Schritt richtig gehen, ist es mir eigentlich egal, ob ich das in Deutschland dupliziere, ob ich das in Spanien dupliziere, wie wir es jetzt getan haben, ob wir das in anderen europäischen Ländern duplizieren oder sogar in den Staaten duplizieren. Auch dort waren wir schon und haben die ersten Berührungspunkte gemacht. Warum? Weil ich einfach sehen will, ist dieses Konzept auch international tragbar? Funktioniert es? Kommt es gut an? Weil wir wollen ja international sein. Und wenn es nicht morgen ist, dann ist es aber übermorgen. Aber dann muss ich heute mein Konzept darauf anpassen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass vor allen Dingen außerhalb Deutschlands einfach die Leute verrückt nach dem sind, was wir da aufbauen. Und deswegen haben wir im Unternehmen eine Entscheidung getroffen und gesagt, okay, wir setzen unsere Lieferkette sofort international auf. Wir planen unsere Produkte für den internationalen Markt. Außerhalb Italiens, weil da kommen sie ja her, ja. Außerhalb Deutschlands. Und wir sehen, wie wir da auf große Ohren stoßen und schaffen gerade die Wege auch direkt international zu gehen.
Ja, also Stand heute, wir sind, November 2022, ja. Seid ihr ja in Barcelona.
Ne, genau, wir haben Barcelona schon den ersten
und
aufgemacht.
Fix ist, darf man das schon sagen, USA? Halb fix?
Es ist,
wenn ich schneide was raus.
Sagen wir es mal so, es sieht ganz danach aus, dass wir 2023 bereits in den USA vertreten sind.
Ja.
Nicht nur in den USA, sondern auch in anderen europäischen
Wahnsinn,
Ländern.
Ja. Ja. Also das Tempo, muss man sagen, ist echt Wahnsinn. Ich würde jetzt mal gerne einen Cliffhanger schaffen. Ich glaube, das nennt man immer so, dann zur nächsten Folge zu dem Franchise-System Célèbre. Magst du vielleicht einmal ganz kurz das gastronomische Konzept vorstellen?
Ja, also das gastronomische Konzept, muss man sagen, ist ein Teil des Unternehmens, ein Teil der Vision. Das, was wir als erstes duplizieren konnten, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ist so, warum man Entscheidungen in dieser Firma getroffen hat, ist, es geht nicht nur um ein Produkt, es geht nicht um Kaffee, es geht nicht nur um einen Drink, es geht nicht nur um ein gutes Food-Produkt, was man auf die Hand konsumieren kann, sondern das Warum ist es, wir wollen, dass Menschen zusammenkommen, diesen Moment genießen und wenn man den Moment genießt in der Familie, dann spielt entweder Speise oder ich sag mal ein Glas mit irgendetwas immer eine große Rolle. Deswegen glauben wir, dass wir, wenn wir eine Dienstleistung anbieten, Orte anbieten können, wo Menschen zusammenkommen, ja, sich kurz in die Augen schauen, ob sie einen Kaffee trinken oder mal einen guten Método Clásico, also so mediterranen Champagner, sage ich jetzt einfach mal, genießen, ein gutes Bier oder vielleicht noch was Tolles, ne, süßes Essen. Das sind bei uns immer Produkte, die Wurzeln aus Italien haben. Wir respektieren wir haben Leidenschaft für die Tradition, wollen aber immer etwas Innovatives anbieten. Ausgelegt ist für den Markt außerhalb Italiens. Deswegen ist dieser gastronomische Aspekt, über das System kann ich gleich kurz zwei Sätze sagen, das ist ein wichtiger Bereich unseres Unternehmens. Dann wollen wir, dass die Kunden diesen Moment mitnehmen können. Also Artikel kaufen können, ob sie das im Store machen oder dann online, damit sie diesen Moment zu Hause mit ihren Liebsten, mit ihren Familien, mit ihren Freunden, im Garten oder neben dem Weihnachtsbaum, sage ich jetzt einfach mal, oder einfach unterwegs, ja, einfach auch genießen können. Und deswegen ist die gastronomische Komponente ein Teil, dass die Kunden die Möglichkeit haben, Produkte zu kaufen, ist der andere Teil. Ja, und das gastronomische System, diese Erlebnisoasen, so wie wir es sagen, sind so aufgebaut, wir wollen einfach eine Wahnsinnsqualität liefern. Wir wollen authentische Qualität anbieten. Es muss schnell gehen, super schnell gehen. Es soll ja alles auf die Hand funktionieren. Und wir wollen, dass der Kunde ein Erlebnis haben. Deswegen haben wir innerhalb unserer Bartheken auch bestimmte Gerätschaften, Kommunikationselemente mit eingebaut, wo der Kunde immer ein Erlebnis hat. Das letzte und das Erlebnis, was man eben nicht nehmen kann, ist natürlich, wenn er dann ins Produkt reinbeißt oder genießt und trinkt. Ja, das ist das eine. Und unser System ist so aufgebaut, dass wir haben praktisch der Kunde kommt rein, er sieht immer, bekommt einen Eindruck, er sieht, was er bekommt. Und darauf kann er direkt zeigen. Das heißt, wir haben alles in den Theken drin. Es gibt ein paar vereinzelte, wenige Produkte, die nochmal extra zubereitet werden. Aber in der Regel ist es so, dass es Produkte sind, die schon halb fertig sind, weil man sie vorbereitet hat, entweder wir in der Produktion oder der Mitarbeiter. Und dann werden sie einfach nur noch kurz erwärmt, Oder kommt noch eine finale Füllung rein, ich nehme ein Cornetto mit einer Pistaziencreme, es kommt noch ein Topping mit dazu und dann können sie gleich rausgegeben werden. Und während der Kunde läuft, können die Mitarbeiter schon andere Produkte zubereiten, wie Cappuccino mit oder Latte Macchiato mit der Pistaziencreme bestellt. Das habe ich vorhin gesagt. Ich habe schon mein Cornetto bekommen, gehe dann an die Kasse. Während ich bezahle, wird mein Getränk schon zubereitet und ich bin dann am Ende von meiner Theke angekommen und habe alle Produkte in der Hand. Und jetzt kann ich entscheiden, bleibe ich hier, wenn es der Ort, also wenn es machbar ist, weil wir haben auch Stores, wo es keine Sitzplätze gibt, sondern immer nur so an der Seite, eventuell so ein paar Tischchen, ganz klein, ganz dünn. Oder ich nehme meinen Moment mit, sage ich jetzt einfach mal, mein Produkt mit. Wir versuchen auch immer, die gastronomische und die Marktplatzkomponente zu vereinen. Das heißt, der Kunde hat einmal die Bartheke, wo er alles findet. Und wenn er sich umdreht, also innerhalb der Bartheke gibt es auch Produkte, die er jederzeit kaufen kann und mitnehmen kann, für zu Hause. Aber wenn er dann Platz nimmt, dann haben wir unseren Celebre Mercado, das ist praktisch der Marktplatz, wo der Kunde zur Ruhe kommen kann, genießen kann, aber die Produkte praktisch voll da sind. Ja, dieses Thema hatten wir vorhin, ich muss dem Kunden Zeit geben. Das geht nicht immer nur, das sind ja nicht nur spontane Entscheidungen, sondern der Kunde muss sich eventuell mit was beschäftigen. Was ist denn das? Ah, das ist eine Bierflasche. Warum sieht die anders aus? Was ist denn dann der? Dann nimmt man das vielleicht in die Hand, guckt und irgendwann trifft man die Entscheidung, komm, das probiere ich jetzt. Ja, nehme ich mit nach Hause. Das Gleiche gilt für unseren Urweizen, das Gleiche gilt für unsere Limonaden, für unsere eigenen Cocktails, die schon als Pre-Batches fertig sind in den Flaschen, ob das jetzt ein Americano ist, ein Negroni ist, ein Bellini ist. Ja, der Kunde muss sich mit dieser Welt erstmal beschäftigen. Das funktioniert mit dem Auge, mit den Händen, mit den Gerüchen, ja, die man wahrnimmt, mit den Geräuschen, die man hört. Und das ist da immer diese Brücke, die wir schlagen wollen in unserem Konzept.
Ja. Kannst du noch einmal durch die Produktwelt ganz kurz gehen? Mhm. Weil ihr habt es ja tatsächlich geschafft, dass ihr mittlerweile ein Ganztageskonzept seid.
Immer war das Ziel. Wir wollen nicht nur ein Ganztageskonzept sein, sondern saisonal unabhängig sein.
Ja.
Wir wollen ein Konzept sein, der Produkte anbietet für morgens, für mittags, für nachmittags und abends diese Phase, wo man Freunde trifft, wo man zur Ruhe kommt, wo man, ich sage mal, diesen Moment zelebriert. Ne? Celebre heißt ja berühmt und gleichzeitig Celebration, also Celebrity and Celebration. Deswegen haben wir unsere Produktpalette so aufgebaut. Wir haben natürlich Kaffee, es ist unsere Kernkompetenz. Da haben wir einen richtig guten Kaffee, der einfach erstmal, es soll jedem schmecken. Ne? Das ist einfach ein Kaffee, der immer so ein bisschen süßlich ist, der zwar kräftig ist, aber nie bitter sein darf, nie zu sauer sein. Das ist so ein Kaffee, der einfach mal grundsätzlich, wo jeder mal sagt, das ist ein guter Kaffee. Und dann gibt es diese Masterclass, ein Kaffee mit einer besonderen Herkunft, mit viel Charakter, der an einem Ort zubereitet wird, wo wir Maschinen haben, die aus der Theke rauskommen, wo man den Kunden in die Augen schauen kann, wo man den Kunden in diese Welt ein bisschen mitnehmen kann. Das ist eine Erlebnisoase. Also Kaffee, natürlich immer to go. Wir haben süß, Cannolo Siciliano, also das sind so, ich sag mal, so gerollte Kekse, die gefüllt sind mit einer Ricotta-Creme. Die haben wir in unterschiedlichen Variationen, also Ricotta oder Ricotta-Schokolade, Ricotta-Pistazie. Dann haben wir unseren Cornetto, das ist, ich sage jetzt einfach mal, die italienische Art von einem Croissant, hat aber nichts mit einem Croissant zu tun. Er duftet anders, er schmeckt anders und der wird dann frisch gefüllt vor den Augen der Kunden im Süßbereich. Es gibt noch ein paar andere Artikel. Salzig haben wir klassisch ein Arancino, so ein frittiertes Reisbällchen, gefüllt mit Hackfleisch, traditionell. Wir gucken aber auch immer, dass wir in allen unseren Produktkategorien was für den Vegetarier und was wir für den Veganer auch haben, ohne dass wir daraus eine Religion haben. Es ist einfach selbstverständlich. Ja? Da muss sich jeder zu Hause fühlen. Wir haben speziell mit ganz speziellen Urweizen-Varietäten und auch Weizen, die wir für uns mischen lassen, weil wir quasi, ich sage jetzt mal, die Weizenernte mit begleiten. Also wir geben dem Bauern beispielsweise schon die Garantie, dass wir das, was er sät, auch komplett das ganze Feld abkaufen und somit die Weizenart, die da rankommt, auch mit auswählen. Da haben wir mit ganz besonderen Gebäcke, die sind sehr, sehr luftig, haucht, also so eine ganz dünne Kruste, die wir haben, die so fast gläsern ist und die wird dann mit einer Garnele beispielsweise belegt. Also auch ein bisschen auch exotisch und also süß, salzig haben wir und dann haben wir als Basis, ich sage mal, morgens den Kaffee und für nachmittags haben wir dann unsere Drinks, unsere Cocktails, gepaart mit Simone Mollet. Das ist der beste Bartender Italiens, hat die Meisterschaft erst vor wenigen Monaten gewonnen, hat für uns Drinks konzipiert, die jeder Mitarbeiter anbieten kann, weil wir sie schon in Flaschen abfüllen. Auch da eine große Investition. Der Mitarbeiter muss einfach nur die Flasche aufmachen und sagen, Negroni, bitteschön. Ja, und der Kunde bekommt die klassischen und die meistgetrunkenen Cocktails auf der Welt mit dem italienischen Hintergrund. Also Negroni, ein Americano beispielsweise, ne? Das ist sind so ein Spritz. Ja? Wir haben einen eigenen einen Celebrity Spritz. Das ist die Produktpalette, die wir anbieten. Ja. Süß, salzig, Drinks und den Kaffee.
Ja, aber spannend ist bei euch tatsächlich auch immer, dass ihr bei den Produkten echt immer in alle Richtungen denkt. Ne? Also man muss sie vor Ort verzehren können, man muss sie mitnehmen können, man muss sie mit nach Hause nehmen können. Und was ja auch ganz spannend ist und auch interessant ist für Franchise-Partner, sie müssen einfach in der Zubereitung sein. Das Handling in der Filiale muss einfach sein, dass Franchise-Nehmer und Mitarbeiter der Franchise-Nehmer nicht überfordert sind.
Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ja. Das ist ein Schlüssel, vor allen Dingen, wenn man unterschiedliche Produktkategorien anbietet, wenn man losgelöst nur von Kaffee hingeht zu jetzt noch Food und dann noch spezielles Food, dann muss man dem Franchise-Partner Handwerkszeug in die Hand geben, was er versteht und was er schnell umsetzen kann. Und wenn neue Mitarbeiter dazukommen, dass sie schnell lernen und schnell duplizieren können. Qualität, Geschwindigkeit und Erlebnisse steht bei uns im Vordergrund und das müssen wir als Zentrale sicherstellen. Deswegen sind solche Cocktails, die vom besten Bartender Italiens vordefiniert sind, mit unseren Abfüllanlagen, wo wir kein Industrieprodukt kaufen, sondern wirklich für uns den Grappa zubereiten lassen, ne? Den eigenen Gin, eigenen Wodka, das aber schon in dem Verhältnis mit den Aromen, die wir brauchen, schon vorgemischt sind, wo der Kunde nur noch, beziehungsweise der Mitarbeiter nur noch aufmachen kann, duplizieren kann. Das sind so Dinge, da müssen wir dran denken. Allein, wir haben es gestern kurz gehabt, allein 70 Milliliter mal zu messen, das muss ich auch überdenken. Muss der Mitarbeiter wirklich 70 Milliliter messen und dann reinkippen oder kann ich als Systemzentrale Dinge entwickeln, wo der Kunde oder der Mitarbeiter einfach nicht mehr messen muss? Ja. Ja, das sind manchmal, ein Strich im Glas reicht auch schon. Ja,
absolut.
um dann einfach gewisse Bewegungen kürzer zu machen. Wenn es der Franchise-Partner ganz simpel und ganz easy kann, ist es die beste Voraussetzung, dass der Kunde es zu Hause auch machen kann.
Absolut.
Und dann haben wir Win-Win-Win.
Ja. Also das, mega gute Überleitung dann zur nächsten Folge, wo wir das Franchise-System mal vorstellen. Schon mal vielen Dank bis hierhin. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien, die ich immer mache mit meinen Gästen. Mhm. Die eine nennt sich Freestyle.
Okay.
Die andere Props. Bei Freestyle geht es darum, ich nenne dir einfach 2, 3 Begriffe, Halbsätze, mal ganze Sätze. Mhm. Und du sagst einfach, was dir dazu spontan einfällt. Einmal Begriff unternehmerische Freiheit.
Unternehmerische Freiheit, was das für mich bedeutet?
Ja.
Unternehmerische Freiheit bedeutet für mich, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Weg jeden Tag neu zu überdenken. Wo ich losgelöst von irgendeinem Produkt, sondern wenn ich nach meinem Warum tue ich über etwas, offen bin, meine Produktvielfalt zu verändern, anzupassen, Menschen und Persönlichkeiten für mich zu, für mein Warum zu gewinnen, ja, die ist aber dann, sie müssen diese Vision teilen und mittragen. Das ist für mich unternehmerische Freiheit, ja, zu sagen, okay, ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem Team, mit Persönlichkeiten, die Säulen sind für diese Vision, das auszuleben. Das ist unternehmerische Freiheit. Ja. Und gleichzeitig morgens aufzustehen, zu sagen, alles klar, ich habe verstanden, was ich gestern gut gemacht habe. Ich habe aber auch verstanden, wo ich mich verbessern muss. Und dass wir nicht ganz starr mit einem Korsett durchs Leben gehen, sondern wirklich immer und immer wieder Dinge anpassen können. Das ist für mich unternehmerische Freiheit.
Sehr schön. Wie stehst du zu der These, als Unternehmer braucht man auch immer ein bisschen Glück?
Dieses Thema kommt bei mir gar nicht auf. Ich glaube, Erfolg ist nie Zufall und hat eigentlich, also Glück ist für mich schwierig zu greifen. Ja? Ich glaube, dass wenn man nicht nur hart dafür arbeitet, sondern immer wieder es sind immer die kleinen Entscheidungen, die man trifft, die ja dann zu was führen. Man kann natürlich sagen, hey, der hat Glück gehabt, der hat den und den kennengelernt und dann durch den hat er den Investor kennengelernt und jetzt hat er das Kapital und das ist bei der Cocktailparty passiert, ne? Also ich sage mal, und dann sage ich, gut, aber es gibt ja einen Grund, warum dieser Kerl dort war. Der davor kam ja auch irgendwo her. Er hat ja Entscheidungen getroffen. Er hat ja nicht nur diese eine Persönlichkeit kennengelernt, sondern es sind ganz, ganz viele entscheidende Momente gewesen. Wenn man sich in eine Richtung bewegt. Ich glaube, Erfolg ist nie wirklich greifbar. Der eine sagt, ich bin erfolgreich, wenn ich ein paar Millionen auf dem Konto habe. Der andere sagt, ich bin erfolgreich, wenn jeder meinen Namen kennt. Ja, und der andere sagt, ich bin erfolgreich, wenn ich für 3 Generationen ausgesorgt habe. Ich weiß es nicht. Ja, Erfolg ist nie richtig. Es ist immer individuell. Ich sage jetzt einfach, kann es jeder für sich entscheiden, ob man erfolgreich ist oder nicht. Aber Erfolg ist nie Zufall und hat meiner Meinung nach sehr wenig mit Glück zu tun, sondern wirklich mit konstanter, konsequenter Arbeit und vor allen Dingen Entscheidungen, die man trifft. Und die Entscheidungen, die man trifft, muss man durchziehen.
Ja, und dann vielleicht noch 2 Sachen. Einmal, was ist dein Lieblingsprodukt in deinem eigenen Konzept? Gibt es da eins?
Boah, das ist echt schwierig. Ich wurde letztens von einem, ich möchte jetzt noch keinen Namen nennen, ja, von einer Persönlichkeit gefragt, der gerade vieles im Unternehmen bei uns analysiert und wieder umschmeißt. Und dann fragt er mich so, wenn jemand Celebrity nicht kennt, welches Produkt sollte er als erstes probieren? Du hast die Möglichkeit, nur ein Produkt anzubieten. Ah. Welches? Als erstes. Und warum? Und dann fängt man natürlich sofort an, welches ist das Produkt, wo ich dann am meisten Leidenschaft habe, was mir am meisten gefällt, was mir am meisten schmeckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz auf jedes einzelne Produkt, was wir anbieten. Es ist für mich natürlich tagesabhängig, auf was ich mehr Lust habe. Klar ist Kaffee immer so das erste Baby gewesen, ja, was man aufgebaut hat. Die Drinks ist quasi das letzte Baby. Es gibt ein Produkt, wo ich sage immer, ich möchte nicht, dass das Unternehmen eigentlich nur auf dieses Produkt reduziert werden soll. Aber es gibt ein Produkt, das macht einfach immer wow. Und ob das Kinder sind oder Erwachsene sind oder egal in welchem Moment, das ist unsere Pistaziencreme, die einfach brutal ist. Ja, ist es, anders kann ich es nicht sagen. Und wenn man das probiert, dann spiegelt es für mich Italien, spiegelt das Mediterrane. Ich probiere etwas, was nicht allgegenwärtig ist. Es ist Tradition und Innovation zusammen. Und wenn ich damit Drinks machen kann, Toppings machen kann, Produkte füllen kann, ja, dann würde ich sagen, ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges Produkt für uns im System.
Also kann ich bestätigen, das macht wirklich immer wow. Egal, wem ich das auch schenke, probieren lasse.
Ja, ist definitiv.
Immer wow. Ist immer der Wow-Effekt.
Absolut. Klar, natürlich Kaffee, brutal. Ja. Unsere Drinks sind einfach, das ist einfach ein Erlebnis. Die Drinks, die fast keine Farbe haben, transparent sind, aber auch klar im Geschmack sind, ja, und so eine Wucht haben mit Aromen, das ist einfach unglaublich. Ja. Aber es ist halt auch nicht für jeden. Aber die Creme darf jeder probieren.
Jetzt musst du dich nochmal entscheiden, auch das ist wahrscheinlich schwierig.
Ich glaube nicht, dass es Entscheidungen sind.
Sich auf eins festzulegen, immer. Wenn ich dich frage, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen muss?
Ausharren. Geduldig sein. Geduldig sein und ausharren. Es gibt so viele Dinge, die brauchen einfach Zeit. Die brauchen Zeit in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und die brauchen Zeit, weil sie Zeit brauchen, weil das Team mitmachen muss, weil Gelder zur Verfügung gestellt werden müssen, weil man Rückschläge hat, weil man einfach ausharren muss. Man muss dranbleiben, 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 dranbleiben. Ich glaube, das ist, man darf sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Es gibt immer Leute, die von der Seite kommen, die irgendwas sagen, jetzt will jemand zu uns. aber dieses Durchhalten, Ausharren, ja, sich quasi festbeißen, ist das falsche Wort, weil dann ist man ja zu egoistisch und man muss ja immer geduldig sein. Anpassen, geduldig sein, ausharren. Ja,
sehr schön. Die letzte Kategorie, hatte ich schon gesagt, heißt Props. Hier geht's drum. Kannst du den Hörern ein Lied empfehlen, was du immer hörst, was dich motiviert, wenn du jetzt vielleicht schlecht drauf bist oder wenn du Training machst?
Gott, also es ist, ich bin, was musikalisch anbelangt, ich war früher also Tänzer irgendwie, bin selber ja Schlagzeuger, ja, und da ist es halt tatsächlich so, dass ich unterschiedliche Musikrichtungen höre, aber ich glaube, ein Lied hat mich als Kind immer bewegt, das mag zwar jetzt ein Klischee sein, es ist von Michael Jackson, Man in the Mirror. Es beginnt einfach mit dem, den du im Spiegel siehst halt. Ja. Das ist, ich glaube, das ist, es beginnt mit dir. Es beginnt alles mit dir.
Ja. Sehr schön. Dann noch ein Buch, was du empfehlen kannst, was dich motiviert hat, vielleicht für die Selbstständigkeit oder für...
Ja, ich glaube, es gibt eigentlich nur ein einziges Buch im Leben, was dich durch alle Phasen durchbringen kann.
Honey mit vielen.
Das mag zwar jetzt den einen oder anderen schockieren, aber es gibt eigentlich nur ein Buch auf dieser Welt, das mich wirklich, komplett aufgestellt hat, verändert hat, positioniert hat. Und es sind ganz, ganz viele Beispiele, die ich einfach in der Bibel finde. Und das ist es. That's it.
Okay.
Das beste Businessbuch der Welt, das beste Lebensbuch der Welt. Ja, da, ich glaube, da steckt Brutales drin.
Ja, ja, sehr schön.
Was einen verändert.
Ja, vielen Dank bis hierher. Wie gesagt, wir werden nochmal eine zweite Folge aufnehmen.
Yes, ich freue mich.
Und jetzt müssen wir...
Jetzt gehen wir an die Arbeit.
...mit Business machen.
Yes.
Grazie, vielen Dank.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und konntet euch ein paar Impulse aus dem Real Talk mit Corrado mitnehmen. Und wenn ihr jetzt Lust auf Celebre bekommen habt, wie ich schon im Intro sagte, heute am 17.02., also wenn die Folge erstmalig rauskommt, hat der neue Celebre-Standort in Frankfurt eröffnet. Also wenn ihr aus dem Großraum Frankfurt kommt oder mal in Frankfurt unterwegs seid, könnt ihr ab heute Celebre dort besuchen. Ansonsten informiert euch, ob es vielleicht einen Celebre bei euch in der Nähe gibt. Den Link zur Internetseite findet ihr in den Shownotes. Auf der Internetseite findet ihr auch einen Online-Shop. Dort könnt ihr euch Produkte ganz einfach online bestellen. Und auf der Internetseite findet ihr natürlich auch die Kontaktdaten, falls ihr euch für eine Franchise-Partnerschaft interessiert, falls ihr Lust habt, in die Systemgastronomie als Franchise-Partner zu gehen, schaut euch auf jeden Fall das Franchise-System Celebre an. Ich halte das Intro für heute kurz und bin draußen wie der 9. Celebre-Standort in Frankfurt. Und ich bin draußen wie Geburtstagsgrüße an Michael Jordan. Heute, 17.02.23, Michael Jordan wird 60 Jahre alt oder jung. Er hatte die Trikotnummer 23. Ihr wisst Bescheid, was die 23 bedeutet. Und jetzt wird es nochmal total verrückt. Ich sagte ja gerade, es ist der 9. Celebre-Standort, der eröffnet. Und 9 war die Rückennummer von Michael Jordan bei den Olympischen Spielen. So, jetzt alles aus. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn es heißt Release Friday Unternehmer Jam Session. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.